Herzlich willkommen zu Nerdizismus, eurem Podcast für Nerds und Cosplayer. Und da sind wir wieder. 4 Wochen hat's gedauert. Mhm. Das letzte Mal haben wir einen Superheldenfilm besprochen, der hieß Superman. Ja? Diesmal haben wir auch einen Superheldenfilm im Gepäck, aber wir haben sogar 4 Filme im Gepäck. Wir reden über Fantastic Four und, jetzt nicht so schlecht, ja. Ja, wir reden über Fantastic Four und dann haben wir noch ein paar andere Filme gesehen, wobei wir uns heute mal gedacht haben, wir bringen den anderen mal so auf den Stand der Dinge. Ich habe nämlich noch Gladiator 2 mir angeguckt und Konklave und du hast auch noch 2 Filme angeguckt, die ich noch nicht gesehen habe.
Ich habe, glaube ich, sogar 3 Filme angeguckt, die du noch nicht gesehen hast. K-Pop Demon Hunters, Jurassic World Rebirth und Blood and Sinners, in Englisch nur Sinners.
Genau, also heute gibt's ein kleines Film-Roundup. Wir wollen aber trotzdem anfangen mit Fantastic Four. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann könnt ihr das natürlich machen. Michael, wo machen wir das am besten?
Ja, am besten auf nerdizismus.de, denn da findet ihr alles, was wir bisher gemacht haben und was wir noch machen werden. In Zukunft wird sich das ein bisschen splitten, beziehungsweise es hat sich schon gesplittet, weil sich unsere Seriensparte mittlerweile bei den Seriencheckern mit Fernsehserien.de befindet. Könnt ihr auch auf nerdizismus.de finden, da gibt's jeden Donnerstag eine neue Folge, aber den Rest findet ihr auf nerdizismus.de, da findet ihr auch einen großen grünen Feedback-Button, da klickt ihr drauf und könnt uns weiterhin WhatsApp-Sprachnachrichten an die 015259647709 schreiben, die info@nerdizismus.de E-Mail oder diskutiert fleißig mit auf nerdizismus.de/Discord.
Ja, ganz genau. So, und dann würde ich sagen, nachdem ihr jetzt sofort kurz bei YouTube oder bei Spotify noch ein Serienchecker Abo abgeschlossen habt, was euch nichts kostet und da natürlich auch dann weiterhin was mit Star Trek hören könnt, da reden wir ja auch gerade über Strange New Worlds, würde ich mal sagen, gehen wir auch hier ins Fantastische, nämlich Fantastic Four.
Ja.
Fantastic Four.
Wir haben ja 2 große Blockbuster in diesem Sommer,
ja,
die gegeneinander konkurrieren. Superman, die wir schon besprochen haben, und Fantastic Four.
Ganz genau. Ich habe mich auf Fantastic Four sogar relativ gefreut, weil ich so das vom Trailer her mal von der Optik her recht erfrischend fand.
Mhm.
Ich habe ihn seit langem mal wieder in einem IMAX-Kino gesehen.
Wurde ja auch empfohlen, den sogar im IMAX zu gucken.
Ja, wir haben jetzt nicht die besten Plätze gehabt, aber es war okay. Den Film fand ich... Und wir reden mit Spoilern darüber, ja, also nur falls ihr noch nicht gesehen habt. Okayisch, also ich fand ihn eigentlich sogar ziemlich gut bis zur ersten Hälfte und bis sie auf Galactus treffen und dann bricht der Film irgendwie völlig in sich zusammen.
Mhm.
Da müssen wir gleich mal drüber sprechen. Was war so dein Eindruck, als du aus dem Kino gekommen bist?
Ernüchternd. Mhm. Superman, wie ihr gehört habt in unserem letzten Podcast, war ich Riesenfan von. Großartiger Film.
Ja.
Ich habe mir jetzt von Fantastic Four nicht so viel erwartet. Naja, ich war schon positiv.
Ich hatte ehrlich gesagt sogar mehr als von Superman erwartet.
Nee, ich hatte von Superman mittlerweile mehr erwartet, weil einerseits James Gunn und andererseits versuchen sie so ein kleines Reboot zu machen. Marvel hat ja wirklich in den letzten Jahren deutlich gestruggelt, besonders in den Filmen. Ja. Wir fanden Thunderbolts gut, haben wir ja auch drüber gesprochen. Ja. Ich wusste jetzt nicht, ob Fantastic Four was werden wird. Ist von dem gleichen Typen, der auch WandaVision gedreht hat, deshalb war es auch positiv. Aber irgendwie hat mich selbst der Trailer nicht ganz abgeholt. Ich mochte dieses Setting, mir hat ein gewisser Biss da gefehlt.
Mm.
Und ich schaue mir auch nicht mehr die großen Trailer an, sondern nur die Teaser. Deshalb war ich jetzt nicht so gehypt, aber war doch interessiert. Am Ende muss ich sagen, ja, ernüchternd, weil... Es war einfach weiterhin nicht der Wurf, den man aktuell von Marvel erwarten könnte.
Ja, definitiv. Ich meine, da sind wir definitiv ein bisschen in der Minderheit. Mhm. Also Rotten Tomato, was sagst du, Critics?
Ja, ich glaube, der war schon ganz gut, irgendwas in den guten 80ern.
Ja, 86 und beim Audience Score.
Dürfte ähnlich sein, ne? Die fanden den, glaube ich, ganz gut.
91 sogar.
91 sogar, wow.
Ja, Es ist ja jetzt... Der wievielte Fantastic Four, hast du den davor gesehen, diesen wir drehen, den Film, damit die Rechte nicht verfallen, Film?
Haben wir den nicht sogar auch besprochen?
Nee, den haben wir nicht, ich habe den nämlich gar nicht gesehen.
Ach, den hast du gar nicht gesehen. Ja, ich habe nur diesen Original da aus den 90ern, der auch nie rausgekommen ist, habe ich nicht gesehen. Okay. Aber den habe ich gesehen, ja, Der war nicht gut. Der war echt nicht gut. Okay. Da haben das ziemlich verhauen. Da haben sie versucht, ein anderes Konzept rauszumachen. Der war so visuell interessant, aber mehr auch nicht. Ich glaube, ich habe den mit einem anderen besprochen, im Nerditismus-Podcast. Vielleicht kann mit Jan sein. Zusammen
kann
damals.
Kann gut sein. Schaut mal, vielleicht findet ihr es.
Aber letztendlich, ja, die haben wollten die Rechte halten, aber dann hat Disney am Ende doch Fox gekauft. Und dann konnten sie Marvels First Family sagen, ja, weil das eine der früheren Superheldenfamilien war schon, die Originalen. Konnten sie endlich ins MCU reinbringen und entsprechend haben viele Fans auch viel darauf gehofft, dass es gut wird.
Ja.
Und es konnte ja auch nur besser. Ja, gut, die 2000er Filme, die waren halt Comicbuch Trash, den man sich anschauen konnte, der dann irgendwann rauf und runter auf ProSieben dreimal im Jahr lief ungefähr. Aber Riesenfan war ich, konnte man sich Jessica Alba konnte man sich ansehen. Ja. Alles andere war dann einfach irgendwie seltsam. Der Typ, der den Victor Doom gespielt hat, der ist ja jetzt auch gestorben, ne?
Okay.
Der Schauspieler, der war ja auch von
John Boyd war das. Nee, das war nicht John Boyd,
aber den kannte man aus vielen anderen. Ich glaube, der hatte irgendein Krebsleiden oder so. Das ist mir letztens noch aufgefallen, dass der Darsteller davon gestorben ist. Nip/Tuck hat er doch auch mitgespielt in der Serie. Ja.
Wenn du das sagst, wird stimmen. Geh mal kurz den Cast durch. Ja. Pedro Pascal, gut, brauchen wir nichts zu sagen.
Hat jetzt DC, hat jetzt Marvel, hat jetzt Star Wars, hat jetzt Game of Thrones, hat bei allen großen Franchises.
Und er macht auch noch Rom-Coms.
Und er macht auch
Rom-Coms. Er macht auch noch, Hugh Grant ist er auch noch. Ja. Also für so einen Spätzünder eigentlich, ich meine, man ist ja zum ersten Mal wirklich auf der Bildfläche aufgetaucht. Das war in Game of Thrones, ganz genau. Ja. Da hat er ja eigentlich sogar eine relativ kleine Rolle gehabt. Ja. Aber er hat die mit viel Charisma ausgefüllt und ja, man, das war einer der wenigen Tode, mit denen man wirklich mitgelitten hat, als der Oberon da dachte, er hat schon gewonnen. Dann haben wir Vanessa Kirby. Die spielt die Sue Storm beziehungsweise Invisible Woman und die kennt ihr aus Fast and the Furious, aus Mission Impossible.
Vor allem in The Crown.
Ja, in The Crown. Wer war sie in The Crown?
Da war sie die Schwester. Die hat es in den früheren Folgen die Schwester von der Elizabeth gespielt.
Ja, ganz genau. Und ich habe sie dann zuletzt gesehen in Napoleon. Da war sie nämlich dann die Josephine, also das Spusi vom Napoleon. Und ich habe extra, kurzer Exkurs zu Napoleon, ich habe extra auf die 4-Stunden-Version auf Apple TV Plus gewartet, weil ich schon gehört hatte, dass die Napoleon 2,5 Stunden Kinoversion halt scheiße war. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, gut, wenn der nochmal 1,5 Stunden dranpackt, dann wird das bestimmt was sein. Boah, war das kacke, ey, ne? Also, das ging schon in der ersten Szene los, dass ich bin jetzt, also ich wette ein Fuffi, dass gleich in der ersten Szene falsche Uniformen verwendet wurden. Und ich habe nicht viel Ahnung davon.
Okay.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das, was da als französische Infanterie verkauft wurde, eigentlich britische Rotröcke waren, die in die Zeit, naja, so halbwegs reinpassen. Aber da war sofort irgendwie, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, glaube gleich in der ersten Szene so, falsche Uniform. Moment, hä? Ja. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber war auf jeden
Fall. Hat Ridley Scott auch seinen Biss verloren?
So, und bei Ridley Scott war es wirklich so, jetzt machen wir Napoleon auch noch dazu, komm, ja. So, und ist wirklich das Ding, ich weiß ja nicht, weißt du, früher so ein Historiending, wenn du das angeguckt hast, so. Da hast du dir entweder so ein Kleopatra angeschaut, also die Sandalenfilm, oder von mir aus auch so ein Waterloo aus den 70ern, oder irgendwie so Ben Hur, oder halt, aber auch so Historienfilme, so wirklich so Waterloo, der ist ja aus den 70ern, toller, großer Film. Die haben versucht, also erstmal haben die sich nur Mühe gegeben, die haben da 20.000 Soldaten aufgekarrt von der französischen, britischen Armee und haben die Scheiße danach gespielt. Und sie haben zumindest versucht, eine gewisse Akkuratesse reinzukriegen, wenn ich schon so ein Historiendrama mache. Und ich frag mich halt, also ich habe halt irgendwie so ein Problem mit so mit Filmen, die wie ein Historiendrama daherkommen, aber im Grunde genommen pure Fantasy und Fiction sind. Den Leuten aber suggerieren, dass sie historisch korrekt sind.
Mhm.
Weißt du?
Mhm.
Sie ist aber überhaupt nicht Sinn. Also was das Leben von Napoleon angeht, das ging sogar noch. Aber es ist mehr so das Drumherum. Ja? Also da wird dann eine Schlacht gezeigt, wo also suggeriert wird, der Napoleon hätte also die Preußen und die Russen auf einen vereisten Fluss gelotst, die ist auch im Trailer drin, und dann hätte er den Fluss mit Kanonen beschossen und dann wären die halt alle abgesoffen. Mhm. Das ist nicht passiert, ja. Nicht mal ansatzweise so passiert, okay. Ja. Und auch sonst waren da so ganz, ganz viele Sachen drin, wo ich so sage, so, ja, aber warum diese völlig unnötige künstlerische Freiheit an dieser Stelle, mhm. Ja. Bei einem Gladiator 2 oder bei einem Gladiator, da kann ich es ja noch halbwegs verknusen irgendwie, auch da ist huiuiui, ja, aber es kommt halt so, es macht den Anschein eines historisch korrekten Dramas und es ist es halt nicht mal ansatzweise.
Was dann wenigstens unterhaltsam.
Und das war es halt dann leider auch noch nicht.
Ja, gut.
So, und wenn ich mir dann halt auch noch überlege, dass, wenn ich mir jetzt dann nochmal Gladiator 2 dazu nochmal komme, der ja auch dann von Ridley Scott ist, dann glaube ich, hat er einfach sein Mojo verloren. Mhm. Sagen wir es einfach so, ja. Weil auch da gab es wirklich 2-3 Momente, können wir gleich nochmal drauf sprechen, wo ich wirklich Kopftischplatte, ne? Egal. Also, kleiner Exkurs zu Napoleon. Ich habe mir die 4 Stunden angetan, damit ihr es nicht tun müsst. Schade, schade, schade. Ich hatte wirklich Bock auf den Film. Ich mag sowas.
Also nicht gucken. Dann lass ich es.
Nicht, wenn man erwartet, dass man ein historisch korrektes Biopic sieht. Dann nicht. So.
Ja.
Und es ist halt auch, also es gibt, ihr guckt mal History Buffs. Das ist ein YouTube-Channel und da zieht euch mal das Review zu, also das historische Review aus historischer Sicht zu Napoleon rein, ist Katastrophe. Wenn ihr einen korrekten historischen Film sehen wollt aus der Zeit, dann kann ich an der Stelle Master and Commander nur empfehlen.
Mhm.
Ja, mit Russell Crowe. Der ist richtig geil, aber der ist auch ein bisschen langweiliger, könnte ich fast sagen, weil er halt sehr historisch korrekt ist.
Okay.
Trotzdem ist er gut. Also, weil jetzt, also, verstehst du, das passt. Ich weiß nur, wenn ich Pirates of the Caribbean mir angucke.
Ja.
Dann ist das fantastisch und over the top. Mhm. Da gehe ich aber auch nicht mit der Erwartungshaltung rein, dass ich jetzt was über Piraten lerne.
Ja.
So. Wenn da Napoleon draufsteht, und das heißt halt nicht Napoleon Dynamite, ja, oder Napoleon in Space oder Jurassic Napoleon, dann erwarte ich irgendwie, dass ich zumindest eine halbwegs korrekte Adaption seines Lebens sehe, ja, ohne allzu viel künstlerische Freiheit. Und das ist halt leider an der Stelle nicht gegeben. Und bei Gladiator ist das so ein Mischding.
Okay, aber dann gehen wir mal von den fiktiven 17. Jahrhundert in die fiktiven 60er Jahre.
In die Welt 828. Mhm. So. Ist das jetzt der neue Kniff von Marvel, dass wir einfach uns immer irgendeine World-Nummer irgendwas rausnehmen, um dann halt einfach jeden Schauspieler wieder reinzukriegen? Also ist der Kniff für Spoiler, wenn ihr es noch nicht mitgekriegt habt, dass Robert Downey Jr. Victor van Doom ist, der Kniff des Multiverse. Das ist also der Kniff.
Na gut, aber das Robert Downey Jr. Victor van Doom ist, es wurde ja auch schon offiziell bestätigt, dass das wahrscheinlich eine Variant ist.
Okay.
Ja.
Es ist eine
Variant. Also wir sind im Multiversum, wir sind noch in den Phasen des Multiversums.
Ja.
Und das bietet natürlich die Gelegenheit, was dieser Film auch, das muss man ihm lassen, gut macht, dass man nicht vom MCU vorbelastet sein muss, um diesen Film zu schauen.
Das ist korrekt.
Ja. Ja. Das hätten wir in 616, wo wir sonst im MCU unterwegs sind. Da sind wir schon belastet. Und
ja.
Das können wir nicht mehr machen. Deshalb, ich hatte es aber ein bisschen anders erwartet bei diesem Fantastic Four, dass er wenigstens nochmal drüber connected, was er dann nicht mehr gemacht hat.
Was ja angeteasert wurde in der Post-Credit-Scene von Thunderbolts.
Ja, genau, was da angeteasert wurde. Was viele auch vermutet haben, hat er am Ende nicht gemacht. Ich glaube, das tut den Film ganz gut. Wenn man ihn irgendwann in Zukunft nochmal sehen will, in ein paar Jahren, dann kann man ihn besser losgelöst von dem Ganzen sehen, als meinetwegen noch Thunderbolts,
ja,
auf den man nicht ganz klar käme.
Wir waren aber noch beim Cast, wir sind aber bei Vanessa Kirby abgekommen. Ne? Wir haben nämlich noch Johnny Storm, Human Torch, gespielt von Joseph Quinn.
Ja.
Und Joseph Quinn habt ihr witzigerweise auch in Gladiator 2 gesehen, in Stranger Things.
Ja.
Da sehen wir ihn im November nochmal. Lebt er noch? Ja.
Nee, da war er doch draufgegangen.
Stimmt, der ist schon tot.
Mit seinem Gitarrensolo.
Ganz
so,
genau,
ja,
richtig.
Ja.
Mit dem epischen Gitarrensolo. Ja, richtig, ja. Der ist tot. A Quiet Place.
Mhm.
Ja, habe ich noch nicht gesehen. Hast du ja, glaube ich, schon gesehen.
Stimmt, da war A Quiet Place Day One. Da hat er auch mit, das stimmt, da hat er den, siehst du, ich erkenne ihn nämlich die ganze Zeit nicht, weil er anders aussieht als in Stranger Things. Deshalb erkenne ich ihn nicht wieder. Für mich leider, neben Pedro Pascal bedingt, aber Joseph Quinn, ich weiß nicht, ob es die Besetzung von ihm ist, aber er hat für mich die Johnny Storm Rolle, wie ich mir sonst Johnny Storm vorgestellt habe, nicht ausgefüllt.
Das ist halt ein Johnny Storm, der im Prinzip nur auf Empfehlungen, also nur aus seinen eigenen Erzählungen irgendwie ein Checker ist, aber halt, der hat der, Johnny Storm ist halt eben der Frauenheld, so, das ist halt eben so, so, und das ist halt hier jetzt, weiß ich nicht, böse Zungen sagen, es ist jetzt Vogue geworden.
Naja.
Ist er jetzt politisch korrekt geworden?
Ein bisschen fühlt sich es so an. Gut, in den Originalen, in den 2000er Filmen, da war er, Chris Evans, schon krasser Checker, muss man sagen. Dann war er, war das nicht Michael B. Jordan, der den in den anderen Fantastic gespielt hat, weil das Logo so ist. Aber ich hab mir mehr Selbstbewusstsein von ihm gewünscht.
Definitiv, ja.
Er muss kein Abziehbild sein, er muss nicht unbedingt der Frauenheld an sich sein, aber mehr Selbstbewusstsein. So habe ich mir den Johnny Storm vorgestellt, vor allen Dingen nach zuletzt Chris Evans in Deadpool.
Ja.
Wolverine vs. Deadpool, wo wir auch ihn als Johnny Storm nochmal gesehen haben. Aber das war er nicht, deshalb hat er die Erwartungen für mich nicht erfüllt da leider. Mhm.
Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir als Ben Grimm beziehungsweise The Thing Eben Moss Backrack? Backrack? Wie spricht man denn aus?
Eben Moss Backrack. Eben and B.
Eben and B. Da ich The Bear nicht gesehen habe, kann ich nichts zu sagen. Hast du ihn gesehen? Du hast The Bear, glaube ich, schon geguckt. Ja. Ne?
Kann man sich sehr gut anschauen. Ich hänge aber noch in der zweiten Staffel fest. Ich muss noch mal irgendwann weiter schauen. Ich glaube, das war die zweite Staffel. Ja, für mich eigentlich das Highlight in diesem Film, weil er macht das gut, auch wenn er halt als CGI-Figur die ganze Zeit da war. Aber hinter ihm merkt man im Gegensatz, also für mich habe ich in ihm das Charisma auch selbst in some The Thing gemerkt, weil er das auch als Voice-Actor rüberbringen kann. Aber er spielt nicht, also er spielt einen ähnlichen Charakter, wie er da auch spielt in The Bear. Er hat schon diese eine Rolle und die füllt er gut aus und das macht er auch bei den Fantastic Four. Deshalb war das The Thing, der Ben Grimm, für mich eher das Highlight in diesem Film. Ja.
Mhm. Dann haben wir noch Julia Garner als Gender Swapped Silver Surfer und auch da ist das Netz ja steil gegangen. Ja, ich bin da nicht so im Lore drin. Ob das jetzt so ein Ding ist, dass das jetzt eine Frau war, I don't know.
Das war mir relativ egal. Ich mag
genau,
Julia
also
Garner
nicht
durch
nur
die
I don't know, sondern I don't fucking care. Ja. Ja, also I couldn't care less. Ja, Julia Garner, die habt ihr natürlich schon gesehen, wenn ihr aktuell Weapons geguckt habt. Denn diesen Horrorfilm, der gerade so steil geht, den ich noch nicht geguckt habe.
Die meisten wahrscheinlich aus Ozark kennen sie.
Ja, sie hat auch, glaube ich, mal in The Americans eine kleine Nebenrolle gehabt.
Stimmt,
Ozark, ja, ganz genau. Und in Sin City war sie, glaube ich, auch mal dabei im zweiten Teil. Mhm. Von daher, die hat man natürlich dann schon mal gesehen. Und ich habe sie in der Tat auch gesehen in diesem Der letzte Exorzismus, The Last Chapter. Da habe ich, glaube ich, auch mal reingeguckt, als der irgendwie auf Sky oder sowas lief. War aber jetzt nicht so der Knaller.
Nach Ozark ist sie auch ziemlich abgegangen in Hollywood. Es ist immer noch so ein bisschen Hollywoods Darling für Charakterdarsteller und das kriegt sie auch sehr gut hin. Ja, sie kriegt jetzt hier nicht die Screentime, um das wirklich auszuloten, um wirklich einen Stempel auf diesen Charakter zu setzen. Dafür hat er zu wenig Zeit.
Mhm. Last but not least haben wir noch Ralph Michael Ineson. Den kennt ihr, wenn ihr Harry Potter Filme geguckt habt. Da ist er der Amicus Carrow. Und ihr kennt ihn aus Game of Thrones. Da hat er nämlich auch mitgespielt. Dann hat er noch in Robin Hood mal ein bisschen mitgespielt. Bei Titanic ist er rumgelaufen. In Chernobyl. Und außerdem ist er noch eine Stimme in Assassin's Creed. Und hier hat er auch seine Stimme respektive sein Body Acting für. Und da ist er endlich.
Du hast
Galactus.
Lange drauf gewartet.
Ich habe lange drauf gewartet, ja. Lange habe ich drauf gewartet, um ihn dann in einem Film in einer mickrigen Version zu sehen. Nee.
Also sagen wir mal so, hier war auch das Potenzial da.
Ja.
Und der Einstieg war ja auch gar nicht mal schlecht.
Der Einstieg war super.
Man ihn auch gesehen hat, thronend und riesig darüber als Planet Eater. Ich hatte mir ihn sogar noch größer vorgestellt aus den Comics heraus. Aber das war optisch und inszenatorisch schon gut eingeführt.
Mhm.
Aber dann war es halt der Marvel dritte Act.
So sieht's genau. Und in dem Fall war es sogar irgendwie, also der Film hat mich am Anfang wirklich gehabt. Ich mochte den Humor. Ich mochte das Setting. ich fand, dass die Interaktion auch zwischen den Charaktern fand ich ganz nett. Ich habe denen diese WG so abgekauft. Ich fand's auch schön, dass ich mir nicht nochmal eine Origin-Story angucken musste, sondern dass das mit dieser Fernsehserie ganz nett so im Sidetrack gelöst wurde. Das fand ich alles wirklich in Ordnung. Ich fand diesen Look, dieses Retro-Futuristische und so, das fand ich wirklich alles richtig gut. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Ich bin aber schon, und jetzt bin ich nicht so der IMAX-Gucker, vielleicht liegt es an dem IMAX-Bildformat, aber hattest du auch das Gefühl, dass immer wenn so Massenszenen zu sehen sind, also Publikum guckt, wie die Rakete hochgeht, das sah aus wie Gen-AI?
Nee, das hatte ich nicht das Gefühl. Also ich habe es jetzt natürlich nur auf einem normalen Screen gesehen. Ja. Der auch ein guter war. Ja,
also aber immer wenn da so die Kamera so drüber geschwenkt ist und du hast halt irgendwie so ein Kind gesehen, was so staunend nach oben guckt, ja, oder so drei Leute, die dann so, oh, ja, die so nach oben gucken, wenn dann die Rakete nach oben fliegt oder irgendwie sowas, ja, da hatte ich immer das Gefühl, dass die so einen Filter drüber haben über dem Bild, der diese Gesichter so, es sah halt aus, wie wenn ich halt eben so ein, so aus Zora oder so mir so einen kleinen Film machen lasse.
Was nee, du? Ich hatte eher das Gefühl, dass sie zu oft die gleichen Leute gezeigt haben, auch in diesen Szenen, ne?
Vielleicht lag es auch daran. Ja. Also ja,
deshalb hat sich für mich auch nicht so riesig angefühlt, diese Welt, weil man in New York unterwegs war und da hat man die gleiche Crowd am Ende gesehen, die da unterwegs war. Ja, ich mochte, also den Anfang mochte ich auch ganz gerne. Sie haben nett in diese Welt eingeführt. Ich hätte gerne mehr von dieser Welt gesehen. Ich hätte auch mehr von ihren Heldentaten gerne gesehen. Dafür haben sie sich dann nicht die Zeit genommen. Für mich hätte es noch deutlich weirder sein können, noch deutlich abgefahrener, weil gerade nach Superman habe ich da schon fast drauf gehofft. Weil da muss man sagen, Superman war deutlich abgefahrener als die Fantastischen Vier in den 60er-Jahre-Settings. Das mag dann auch an den Schreibern und an den Autoren dahinter
liegen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, man traut sich halt nicht, Mr. Fantastic sich oft genug dehnen zu lassen.
Das auch, ja.
So nach dem Motto, ja, okay, wir zeigen euch das jetzt mal, aber eigentlich ist er the Brain.
Da sah das 2005 schon ganz gut aus, aber jetzt macht man es nicht mehr.
Ja.
Vielleicht kriegt man den Effekt nicht gut hin. Vielleicht möchte man Pedro Pascal nicht so overstretchen. Er hat schon genug zu tun, der Junge. Aber ja, aber das würde ich auch übrigens sagen. Das hatte ich eben nicht erzählt. Pedro Pascal, auch hier, für mich hatten die Charaktere nicht genug Edge, nicht genug Kante, nicht genug Charakter. Und so ein Reed Richards, auch aus den vorherigen Filmen und so wie ich ihn mitbekommen habe, dass er ein Comic sein soll, soll schon mehr der Robert Downey Jr., das arrogante Arschloch sein, noch nicht mal mit so viel Charisma, aber dass er halt rechthaberisch ist. Das ist einer der klügsten Menschen, der ist der klügste Mensch der Welt quasi. Das kam für mich hier nicht so rüber. Auch dieses Arrogante, die haben es in manchen Szenen haben das besprochen und er hat dann auch gesagt, er hat ja ein paar Szenen dann ausgesprochen, ich bin so abgestumpft oder die werfen ihm vor, dass er zu kaltblütig ist. Aber dafür ist Pedro Pascal zu sehr sädig.
Ja, eben. Und er ist auch irgendwie zu nett und guckt zu lieb. Alles, was du sagst, ja. Punkt. Ja. Mich hat der Film verloren, wo ich dann wirklich in den Warum-Modus gegangen bin, war mit dem Aufbruch ins All. Vorher war ich wirklich drin und müsste ihn mir jetzt nochmal angucken, um dir ad hoc irgendwelche Plot-Holes oder sonst irgendwas zu zeigen. Aber kaum gehen die ins All mit der Geburt als einer der negativen Höhepunkte, war ich im Kino nur noch im Warum-Modus. Wieso macht ihr das? Warum macht ihr das? Warum macht ihr das? Warum macht ihr das? Warum macht ihr nicht das? Warum macht ihr nicht das? Die ganze Zeit.
Ja.
Ich war wirklich raus. Das fing schon an bei der Lichtgeschwindigkeit, wo ich mir dachte so, ja, ihr müsst doch mal irgendwann wieder auf die Erde zurückkommen, ohne dass da 300 Jahre vergangen sind.
Sind ja ein paar Monate.
Ja, trotzdem, das war irgendwie so ein Punkt so, das sind so, weißt du, das sind wieder die, wo ich, lass es einfach weg. Also, lass es einfach weg. Erfinde eine Warpblase, ist doch eh scheißegal. Ja, lass es einfach weg. Mach mir der Geschwindigkeit, sagt er, ist schon am Mars. Scheißegal. Dann.
Das übrigens auch.
Was?
Galactus kommt angeflogen ganz schnell, braucht aber in unserem Sonnensystem ewig, um rüberzukommen.
Zum Beispiel auch so ein Ding, ganz genau, ja. Das war auch sowas. Ich so, wieso braucht er jetzt so lange dafür, ja? Der 9. Planet in unserem Sonnensystem, der hat ihn aufgehalten, der wird gewesen sein. Und das waren solche Sachen. Dann halt eben, wie gesagt, diese Space-Geburt, okay, das war so ein Ding, aber eigentlich ist, und dann im Ende ist er für mich völlig zusammengebrochen. Ich hätte diesen Film, der ja interessante Fragestellungen aufgeworfen hat, auch auf diese Fragestellungen konzentriert, nämlich zum Beispiel, ist jetzt auch nichts Neues, hatten wir auch schon tausendmal, wäre aber für MCU, glaube ich, schon was Neues gewesen, nämlich opfern wir dieses Kind für zum Wohl der Menschheit, zum Beispiel. Das mit einer Rede zu lösen und dann mit diesem Plan, der selten dämlich war, dieser Plan, also warum wird Galactus mitten nach New York reingelockt? Warum nicht irgendwo in die Wüste, wo er nichts kaputt machen kann? Ja? Warum wird das Kind im Avengers Tower, also im Fantastic Four Tower versteckt? Hä? Warum nicht unter der Erde beim Mole Man und so weiter und so weiter? Ich sag's mir ganz, why? Und als dann eben Invisible Woman auch noch stirbt, wo du halt heutzutage einfach im Kino sitzt und denkst dir so, ja, wir warten mal jetzt 30 Sekunden, dann steht sie wieder auf.
Wenn sie es durchgezogen hätten, wenn sie es wenigstens durchgezogen hätten.
Zieht doch mal was.
Und dann hätten sie einen Grund gehabt, ins andere Universum rüber zu gehen, um die Mutter zu finden für den Jungen.
Whatever, irgendwie so ein Kram. Genau. Und die weiß dann von nichts, weil die keine Kräfte hat. Irgendwie so ein Kram. Sowas hätte man alles machen können. Man hätte auch vielleicht früher mit diesem Konflikt in den Film einsteigen können, dass das Kind herhalten muss und dann viel länger darauf ein bisschen rumreiten, ja, also praktisch wie entwickelt sich diese gesellschaftliche Diskussion, dass man da wirklich auch so einen kleinen Politfiller so ein bisschen draus macht, ja.
Dafür war das nicht der Film.
Natürlich ist es dafür nicht der Film, aber das wäre halt mal was anderes gewesen. Ja. So war es natürlich die safe Nummer mit dem, du hast es gerade eben schon gesagt, dem dritten Marvel-Akt, der halt immer wieder regelmäßig in sich zusammenbricht. Und dann dachte ich mir, ist Galactus am Ende so, die eine Sache noch so, ist Galactus nicht irgendwie ein bisschen klein?
Naja, er ist ja geschrumpft extra dafür.
Ach, er ist dann geschrumpft.
Ich meine, er ist geschrumpft da. Echt? Er hat sich kleiner gemacht, oder?
Ach so, okay, weiß ich nicht.
Ich meine schon, ja.
Hätte ihn jetzt größer erwartet als irgendwie so ein Hochhaus in New York, aber okay.
Na gut. Ja, mich hat der Film verloren ab dem Moment,
wo ich das CGI-Baby
gesehen habe.
Danke, genau.
Ja.
Was ist das bitte mit den CGI-Babys heutzutage? Mhm. Das hatten wir schon bei Squid Game. Was soll das denn?
Also ich kann es aus produktionstechnischer Sicht verstehen.
Es hat doch 50 Jahre vorher auch geklappt.
Ja. Was ich nicht verstehen kann als Vater, dass dieses Kind einfach schon viel zu alt rausgekommen ist.
Das hatte doch schon Oberlippenbart, ne?
Ja, und die haben, was haben die gesagt? Die waren dann 2 Monate im All und für die waren eigentlich nur 2 Wochen vergangen.
Ja.
Und dass der schon so alt war, schon, dass der sitzen durfte. Der Kind darf nicht, du musst den Kopf halten von dem Kind. Das Kind muss den Kopf gehalten. Ich weiß nicht mehr, bis wann man das Köpfchen halten muss, bis wann die Muskeln da sind. Aber definitiv länger, als sie es da hatten. Klar ist dieses Kind besonders gewesen und besonders stark in dem Fall, aber da haben sie mich voll verloren. Auch, ja, wir haben einen Marvel-Film, Geburt im Weltall, aber allein wenn die starten in dieser Rakete, könnten die doch einmal kurz erklären, dass die da künstliche Gravitation hätten, damit das Kind nicht durch die Gravitation im Bauch zerquetscht wird. Oder dass Sue Storm ihre Kräfte einsetzt, damit die von der Beschleunigung das Kind nicht verletzt wird. Das sind dann so Sachen, die mir aufgefallen sind und die mich extrem gestört haben. Dann das CGI-Baby dazu und dann, ja, auch wirklich der Fokus dann am Ende. Klar, sie fangen mit dem einen Punkt an und hören mit dem anderen Punkt auf. Erst geht's um die und dann geht's um die Familie. Und dann hat das Kind plötzlich ab der Szene, wo Galactus dabei ist, besondere Kräfte. Das hätte man ja auch schon anders anteasern können, ne?
Ja.
Und es 2 ganz unterschiedliche Richtungen. Und ja, auch, dass für mich hat auch gefehlt, einerseits, dass wir nicht die Stretchy Power viel gesehen haben. Johnny Storm hat man die einzigen Kräfte regelmäßig gesehen. Okay, The Thing sieht ja sowieso die ganze Zeit so aus.
Auch diese Love Story zum Beispiel, die hätte mich viel mehr interessiert im Grunde.
Da haben sie wohl viel rausgeschnitten. Okay. Da haben sie wohl viel gedreht. Okay. Und Also
ja, John Malkovich war ja auch im Film. Ja, ne?
Dass ich so eine Natasha Lyonne da sehe und dann ist sie nur ein kurzer Nebendarsteller.
Exakt,
ne?
Genau, ja. Richtig, ja. Da freue ich mich schon irgendwie so, ach cool, ja, und dann so, okay.
John Malkovich haben sie ganz rausgestrichen, genau, komplett dabei. Kann ich verstehen, vielleicht wäre der Film dann auch einfach wieder zu lang gewesen. Aber es fühlt sich an, als wären sie in sehr verschiedene Richtungen gerissen worden. Auch so, dass man, am Ende hat sie die Kraft, Galactus zu stoßen, was man dann vorher noch nicht so gesehen hat.
Ja.
Ja, also nichts Halbes, nichts Ganzes. Ja. Also man konnte ihn sich ansehen. Es ist auf dem Niveau, was man aktuell von Marvel erwartet.
Mhm.
Nach Thunderbolts hätte ich mir wieder ein bisschen mehr erwartet davon. Aber ich weiß nicht. Nächstes Jahr muss Avengers Doomsday und Spider-Man wirklich was reißen,
es,
damit Marvel
exakt
rauskommt.
Genau,
ja.
Weil es ist halt einfach so, weißt du, wir haben ja ganz oft diese Superheldenmüdigkeit.
Ja.
Also ich glaube, dass die Leute A, keinen Bock mehr auf mittelmäßige Filme haben, weil dafür gibt es zu viele Superheldenfilme. Also ein Superheldenfilm ist kein Eventfilm mehr, wie noch vor 20 Jahren, wo du froh warst, dass mal, oh, guck mal, jetzt haben sie mal Thor, oh, cool, haben wir noch nie, wo du mit einem mittelmäßigen Film theoretisch durchgekommen wärst, weil es gab halt keinen anderen Spider-Man, keinen anderen Thor etc.
Ja.
Das funktioniert ja nicht mehr, das heißt, heute musst du abliefern auf einem höheren Level. Da fand ich dann halt eben so ein Thunderbolts zumindest in Teilen erfrischend anders, aber halt so ein Winter Soldier, Captain America, Red Hulk Ding, da war halt katastrophal. Also. Und das kannst du dir eigentlich jetzt in dieser Masse an Superheldenfilmen eigentlich nicht mehr erlauben. Eigentlich musst du permanent, und plus noch sehen. So. Also musst du eigentlich permanent abliefern. Das ist natürlich schwierig, wenn du so viel raushaust. Also musst du weniger raushauen. Das Ding hat ja nach einem grandiosen Startwochenende auch relativ stark wieder verloren, was die angeht, sodass die am Ende, sag ich mal, gerade mal ihren Schnitt mit dem Ding machen werden. Ja. Und ich meine, das Ding hat gekostet, wie viel, ich hatte es gerade eben noch irgendwo rausgehauen, es waren, glaube ich, jetzt habe ich es gerade nicht hier.
200 Millionen plus.
Nee, das ist zu wenig.
Also hier bei Wikipedia steht 200 plus Millionen und Box Office bisher 437 Millionen.
Okay, aber halt 200 Millionen für fast schon zu wenig, aber gut.
Ja, aber ich meine, Marvel hat ja gelernt aus den Dingen, beziehungsweise wir sind ja auch nicht mehr in der Corona-Zeit, deshalb brauchen sie jetzt nicht mehr 200 Millionen für eine Serie ausgeben, weil die ganzen Sicherheitsvorschriften nicht mehr einhalten müssen. Aber ja, es gab letztens in irgendeinem großen Filmmagazin, in irgendeinem großen Magazin in den USA eine Analyse, warum Marvel und Star Wars gerade failen. Komplett
und
failen.
Und Star Trek auch. Ja.
Und Star Trek
also
auch.
Warum überhaupt Franchises?
Nee, die haben sich vor allen Dingen Disney im Kontext von Marvel und Star Wars angesehen und haben das analysiert, was die falsch gemacht haben. Und Disney hat es halt gemacht, dadurch, dass die einen Riesenplush zu Disney, Push zu Disney Plus hatten, da alles direkt verfügbar gemacht haben und einfach zu viel in zu schlechter Qualität gemacht haben, haben die sich ihre Brands total verwässert. Und das sehen die auch selber. Und das hat jetzt nachhaltige Effekte für die nächsten Jahre, dass die Leute keine Lust mehr darauf haben.
Ja, das ist so, es erinnert mich jetzt gerade, ich habe letztens so ein YouTube-Video gesehen von einem, der wohnt in Las Vegas, also, und der hat so erzählt, wie Las Vegas halt gerade so den Bach runtergeht, ja. Und das war auch ganz interessant. Also ich war jetzt war ich schon 5, 6 Jahre nicht mehr in Las Vegas, aber davor war ich 4 Jahre lang am Stück, plus davor mal in den 90ern. Und da habe ich auch so festgestellt, dass du eigentlich bist du da mal hingegangen. Also die Prämisse von Vegas war immer, wir machen alles billig, damit ihr zockt.
Ja.
So. Es hatte aber trotzdem noch ein gewisses Preislevel. So. Aber du hast halt, wenn solange du im Casino an der Slot-Maschine gesessen hast, war es Bier umsonst.
Ja.
So, zum Beispiel. Ne? Und der Raum in einem supergeilen Luxushotel war halt dann vielleicht $80, der normalerweise $200 kosten würde. So, das war so der Deal. Plus dann haben sie aufgerüstet mit den Shows etc. pp. So. Und dann hatten die vor Corona hatten die 40 Millionen Besucher. 40 Millionen Besucher, ja, in einem Jahr. Und dann kam Corona, ist das Ding komplett eingebrochen. Und dann haben sie, klar, die Preise runtergeschraubt, damit überhaupt irgendeiner kommt. Und plötzlich kamen ganz viele Leute mit dem Corona-Geld, was sie halt von den Amis ja gekriegt hatten. Die hatten ja, jeder hatte ja $5,000-6,000 oder sogar noch mehr gekriegt. Einfach ja so Cash, das war ja vom Trump da sein Geschenk. Und das haben die halt alles in New York in Las Vegas ausgegeben. Nee, Corona war Trump.
Aber ich meine, hat, ja, okay. Ja, hm.
Oder beide,
also,
glaube ich.
Also das war, also
ja, ja, am Anfang, am Anfang war es noch der glaub, Trump Biden und dann hat Biden hat übernommen, ja, genau, ja, so,
genau.
Genau. Wurscht. Auf jeden Fall haben sie das Geld rausgeballert wie Heu. Du konntest ja auch teilweise nicht mehr aus deiner Wohnung raus, wenn du keine Miete gezahlt hast, hast du ja, ja. So, so. Und dann die Leute sind halt dann, gesagt, cool, jetzt habe ich ja Geld für Las Vegas. Also kamen plötzlich Leute nach Vegas, die sich nie hätten leisten können. Das Niveau ist halt runtergegangen, hat die anderen Leute verschreckt. Und jetzt haben sie die Preise so angezogen, dass halt jetzt ein Wasser $50 kostet, wenn du es aus Versehen aus der Minibar nimmst, ja, so dass halt jetzt auch gar keiner mehr kommt. Mhm. Selbst an einem High-Roller-Table, wo du $10,000 einsetzt, gibt's keine Getränke umsonst mehr und solche Sachen. Ja. Ja. Jetzt kommt halt gar keiner mehr. Mhm. Das heißt, die durchs Niveau der Billigleute ist die Normalen nicht mehr gekommen. Jetzt kommen die Normalen wieder, merken, Alter, das kann ich überhaupt nicht mehr leisten und kommen nie mehr. Ja. Also, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Genau mit diesen Dingen, dass du halt eben bei dein Level irgendwie halten musst und dass du dir das. Und dann sind wir wieder bei der Essenz. Was hat denn Las Vegas ausgemacht? Der Reiz war doch das Gamblen.
Ja.
Ja. Und wenn du den halt die Tonne runterwirfst, ja, oder bei Star Wars und Disney, um jetzt wieder die Kurve zu kriegen, um halt eben alles oder viel Schuld immer auf die Fans abzuwälzen, ihr toxischen Fans da draußen, ihr versteht ja gar nicht, ja, dann fährst du die halt dann irgendwann sauer. Ja. Und wenn du dann halt eben noch Konzepte fährst, die dann so intertwined und verwinkelt und vertwistelt sind, dass die halt normalen Mensch ja gar nicht mehr checkt, weil er halt nicht jede Folge, jede Serie, jede wir kommen ja schon manchmal nicht hinterher, ja. Dann verlierst du halt die Leute.
Ja, es ist halt ja. nichts Rares mehr. Damals genau, waren Star Wars mehr. Filme ein Event.
Genau.
Alle paar Jahre, kam dann war da eine Trilogie genau. Und dann gab es wieder 10 Jahre nichts und dann ja. kam es wieder das Nächstes. Sowohl beim, und Marvel war ja auch am Anfang, dann hat man einen Film pro Jahr gehabt oder ja. lass es 2 Filme pro Jahr gewesen sein und dann musste man darauf warten, dass es weitergeht und dadurch, dass es einigermaßen spannend war und Cliffhanger dabei waren, wollte man es auch wissen, aber jetzt ist es komplett verwässert, weil es zu viel auf einmal ja. gibt und ja, an diesem Punkt sind wir weiterhin, Marvel und Star Wars versuchen gegenzusteuern, die haben das selber erkannt, mhm. ob sie noch den Punkt hinbekommen, ist die andere Frage. Es müssen auf jeden Fall bessere Filme her.
Ja.
Und der war okay, aber der war keine Renaissance von Marvel.
Absolut nicht.
Nein.
Absolut nicht, absolut nicht. Wohingegen dem Superman ich jetzt mal the benefit of the doubt gebe, dass er ein guter Anfang ist.
Ich will da eigentlich nochmal ins Kino rein. Ich finde ihn super.
Ja.
Aber ob es jetzt der Effekt ist von, das ist DCs Nummer 1 Held, müssen wir schauen, was ja. dabei rauskommt. Gut.
Naja, was hat das jetzt für Auswirkungen auf das MCU? Also Galactus ist ja erstmal nur verschwunden. Er ist ja jetzt nicht explodiert. Ja, also von daher ist erstmal nur weg. Das heißt, der kann ja jetzt vielleicht nochmal wieder kommen. Keine Ahnung, man wird es sehen. Und dann haben wir ja die Post-Credits oder Mid-Credit-Scene, wo wir ja dann schon mal zumindest von hinten, oder sind wir noch von vorne, weiß ich gar nicht, dreht er sich um, doch
von der Seite,
von
mit
der
Maske.
Seite so halt, ja. ne? Dann eben dann Dr. Doom sehen und dieser, wie heißt das Kind, Franklin? Nee, wie ist das Kind? Doch, glaub, doch, Franklin heißt das Kind, genau.
Ja, okay.
Der wird ja nochmal super, super wichtig.
Der wird nochmal wichtig, weil er quasi auch super mächtig ist und scheinbar Reality-Bending genau. irgend sowas ja. machen kann.
Und der soll ja dann alle Timelines sozusagen, also praktisch das, was im Writers Room versemmelt wurde, muss der dann onscreen wieder ausbaden.
Genau.
Zusammenführen.
Ja.
Und dann kriegen wir dann jetzt also hier, solange Patrick Stewart noch lebt, werden wir das auch nochmal sehen, ja. Werden alle nochmal durchgewurschtelt und dann haben wir es dann irgendwann.
Ja.
Naja. Ja.
Gut. Kommen wir vielleicht mal zu Filmen, die wir eher empfehlen können.
Ja, weiß ich nicht, ob wir sie so empfehlen können. Also du hast ja jetzt die Filme, die wir jetzt besprechen, da ist der Gag an der Sache, dass wir die jeweils nur für uns alleine gesehen haben.
Ja.
Das heißt, du musst mir die jetzt schmackhaft machen oder davon abraten.
Was willst du denn zuerst haben?
Dann
schlecht die schlechte Nachricht oder die gute Nachricht?
Ja, dann gib mir mal erstmal jetzt eine gute Nachricht.
Erstmal eine gute Nachricht. Fand ich
Guck dir den neuen War of the Worlds, ja.
Ich mach's so, ich gebe dir was Mittleres, dann gebe ich ja. dir was Schlechtes und am Ende gebe ich dir was richtig
okay.
Gutes.
Okay.
Also, was Mittleres, der neue Jurassic World.
Jurassic ja, World Rebirth. Da hab ich's ja nicht in die Presse-Preview gepackt. Ja. die war wieder abends, glaube ich.
Aber das haben die bei den letzten Jurassic World auch immer gemacht.
Ich weiß, aber normalerweise Presseführungen bei abends sind und bringen sie so viele Leute mit, wie sie möchten, sind meistens kein gutes Zeichen. Na. Und das war bei dem letzten Jurassic World, Aftermath, Reborn, whatever. Also beim vorletzten war das ja auch so. Das war ja so ein halbwegs nettes Send-off von allen und dann war aber auch irgendwann gut und so wirklich dolle war der nicht. So.
Ja, ja.
Okay. Ich frage mich ja, das sind jetzt so mal meine Fragen an dich. Ich habe ja hier mit dem Forever Nerd Girl auch einen riesen Jurassic Park Fan zu Hause sitzen, die halt eben als, wann war der im Kino? 96, 97 oder?
94 war der Original. 94,
also ja. Da ist sie als 6-7-Jährige ist sie da ins Kino gegangen. Ja. So, ein bisschen jünger. Das heißt, sie war wirklich mit kindlicher noch Dinosaurier-Faszination in dem Kino gesessen. Das ist ein prägender Film und ist heute einer der Lieblingsfilme.
Ja. Ist ja auch immer noch gut.
Ja, absolut. Ja. Ich glaube, sie sucht immer noch diese Magie in diesen Film. Mhm. Ich auch. Ist die jetzt in dem Soft-Reboot wieder da? Ist es das Reboot vom Reboot? Was ist das überhaupt?
Es ist ein Standalone-Film.
Okay.
Es ist kein Reboot in dem Sinne, dass es eine neue Trilogie aufmacht. Es ist kein Reboot, dass es das Ganze nochmal... Es ist ein Side-Quest-Film quasi.
Der wann spielt?
Der spielt nach den letzten Jurassic World Filmen.
Okay.
Hat nichts mehr mit dem Hauptcast zu tun.
Mhm.
Und die ganze Prämisse, dass ja zuletzt die Dinosaurier überall auf der Welt sind und sich da verbreitet haben, die wird jetzt ad abdacke gelegt.
Okay.
Indem sie sagen, okay, die sind doch nicht in unserem Klima, konnten die doch nicht überleben.
Okay.
Und die einzigen Dinos, die überlebt haben, sind rund um den Äquator verteilt, weil da das einzige Klima ist, über das sie klarkommen.
Okay.
Die Welt hat auch kein Interesse mehr an Dinos da. Selbst
ja,
Dino,
Overkill, ne? Ja. Da ist er der Content-Overkill, ja.
Dino-Ausstellungen werden abgebrochen und sie da überdrüssig.
Okay.
Und es ist auch verboten, überhaupt in diese Zone vom Äquator zu kommen, weil es einfach viel zu gefährlich ist.
Okay.
Prämisse ist, ein Team von Jägern wird beauftragt, von Auftragskillern, von Auftragssöldnern wird DNA von den Dinos zu bekommen, weil die irgendwie dazu helfen, wenn man die größten Dinos abzapft, irgendwas zu heilen, irgendeine Krankheit zu heilen.
Oh, ja.
Ist völlig egal. Die müssen hin zum Äquator, um Dinos zu treffen.
Ja.
Und was zu bekommen. Es ist ein Team aus relativ bekannten Schauspielern, einmal Scarlett Johansson.
Die macht auch alles inzwischen.
Die macht auch alles. Spielt Zora Bennett, eine Covert Operation Expert. Also sie ist auf jeden Fall für solche Expeditionen
also
gut.
Also Black Widow halt.
Ja, so ein bisschen, nicht ganz. Sie ist eine Söldnerin quasi.
Ja.
Dann haben wir Mahershala Ali ist dabei.
Ja.
Er hat mal eine Rolle bekommen, die er jetzt auch spielen darf, nachdem Blade einfach nicht bisher gedreht wird. Ist auch so ein Söldner. Jonathan Bailey ist noch dabei. Rupert Friend, den kennen wir ja aus vor allen Dingen hier Carrie... Homeland.
Ja.
Homeland kennen wir den. Und da sind noch ein paar andere dabei. Ed Skrein ist dabei, den kennen wir auch aus Marvel-Filmen und sowas. Die wollen dahin und ist auch ganz nett. Aber gibt noch eine Side-Story dabei.
Okay.
Nämlich, während die auf dem Weg sind, treffen die auf eine Familie, die auf einer Weltumsegelung oder so sind und dann versehentlich in die Gewässer von den Dinos kommen. Das Boot wird gekentert und dann werden die von den Söldnern aufgenommen. Aber die müssen natürlich eine Mission erfüllen. Die dürfen das offiziell nicht, weil es verboten ist, in diese Ecke zu fahren. Nehmen die Familie aber trotzdem mit. Und dann kommen die von einer Dino-Situation in die nächste Dino-Situation. Der Plot ist fast egal hierfür. Die kommen in Dino-Situationen. Die sind wieder auf einer Insel drauf und die dürfen sich mit Dinos auseinandersetzen. Die haben teilweise Szenen, die 1:1 aus dem ersten Buch entnommen worden sind, die man bisher nicht verfilmt hat. Und ich war zufrieden mit dem Film.
Okay.
Also er war jetzt nicht der beste Film. Er war jetzt aber auch keine komplette Gurke.
Okay.
Ich würde sagen, er ist irgendwie in der Richtung von Jurassic Park 3 einzusiedeln von der Qualität. Wir haben ein paar richtig nette Szenen dabei, die auch spannend sind, auch vom Wasser.
Gibt's mal ein bisschen was Neues als Raptoren, die üblichen Bums, oder ist das und T-Rex, der...
Also wir haben jetzt...
Ich habe im Trailer gesehen, T-Rex taucht jetzt.
Wir haben Super Dinos jetzt.
Super Dinos.
Ja, weil die... auf einer Insel sind, wo Genexperimente stattgefunden haben, die nochmal modifizierte Dinosaurier herausbringen sollten.
Okay.
Also hat man Variationen, Mischvariationen von Dinos. Aber einmal hat den klassischen T-Rex auch dabei.
Okay.
Und das ist eine der besten Szenen in diesem Film.
Okay.
Eine der besten T-Rex-Szenen in diesem Franchise, die es da drin gibt, weil es mal wieder nicht den T-Rex als zarten Retter des Tages darstellt, sondern als eine Bedrohung.
Okay.
Ganz tolle Szene mit dem Boot.
Okay.
Ein paar andere spannende Szenen, hat so ein bisschen Indiana Jones Flair, ein bisschen okay. was anderes dabei. Kann man sich angucken, kann man auch gut auf dem großen Bildschirm anschauen. Fazit dabei, es sind ein paar nervige Kinder, ein paar vielleicht nervige Szenen, die Handlung macht überhaupt keinen Sinn, die Charaktere sind flach bis zum geht nicht mehr. Aber es sind nette Dino-Szenen da dazwischen, die es nicht ganz schaffen, die Magie des Originalteils wieder herzubekommen. Aber es ist ein Roadtrip. Es ist ein Dino-Roadtrip, den man sich angucken kann.
Okay.
Und der auch gut aussieht.
Okay.
Ja.
Gut. Ja, den werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen.
Ja.
Ja, ich hatte mir jetzt letztens da mal reingezogen, weil der wurde mir auf Sky so oft unter die Nase gehalten und im Kino habe ich mich geweigert. Da dachte ich mir, na gut, komm, jetzt guckst du den mal an. Gladiator 2.
Ah.
Ich habe gerade eben schon kurz erwähnt. Also wirklich von allen Filmen, die keine Fortsetzung gebraucht hätten, ja, ist Gladiator relativ weit oben auf der Liste. Mhm. So ähnlich wie Titanic oder so, ja. Also, wie man auf die Idee kommen kann, von Gladiator eine Fortsetzung zu machen. Keine Ahnung, also es erschließt sich mir nicht, ja.
Die wird ja schon seit 30 Jahren, gibt's die Idee ja schon.
Ja.
Da gab's ja die verrücktesten Konzepte,
ich weiß, sogar Zeitreise-Scheiße und so, das gab's da. Also, das erschließt sich mir einfach nicht. Wenn ich unbedingt als Regisseur nochmal in diese Zeit zurückgehen will, was man ja machen kann, okay. Da bietet sich doch so unglaublich viel an, was man machen könnte, als einen zweiten Teil von Gladiator. Und wenn ich 30 Jahre Zeit, das ist das Beste, was dir dafür eingefallen ist. Unglaublich. Also, Spoiler, ne, dafür. Es geht in der Tat um den Sohn, ich müsste mir jetzt nochmal den ersten Teil nochmal genau angucken oder mal back-to-back. Aber ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, weil ich den ersten Teil ziemlich gut fand, ich habe den im Kino gesehen, fand ich richtig klasse und habe den auch ein paar Mal noch gesehen. Der hat auch seine historischen Ungenauigkeiten, aber das will er ja an manchen Sachen auch gar nicht sein.
Ja.
Aber ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass ein Grundprämisse oder ein wesentlicher Plotpunkt bei Gladiator 1 war die Liebe von Maximus zu seinem Sohn und seiner Frau.
Ja.
Ich kann also überhaupt nicht nachvollziehen, dass er in seiner Zeit als Gladiator ein uneheliches Kind mit Lucilla, der Frau von Joaquin, der Schwester von Joaquin Phoenix, gezeugt haben soll.
Okay.
Denn das ist gespielt von Paul Mescal, der neue Gladiator.
Ah.
Das heißt, dieses Kind, was die ganze Zeit da rumrennt, ist der uneheliche Sohn von Maximus.
Und was ist mit dem Original?
Wie im Original?
Ach nee, der wurde ja getötet.
Der wurde ja getötet.
Ja, stimmt, so. Stimmt. Der wurde ja getötet.
Das heißt, ich habe einen ersten Teil, der mir die ganze Zeit verkaufen will, dass er das alles nur macht, um seine Frau und seinen Sohn zu rächen.
Mhm.
Und die letzte Szene in dem Film ist, das weiß ich noch, ohne ihn nochmal zu gucken, dass er dann in Valhalla oder wo auch immer die Römer im Himmelreich hinkommen, dann ja eben da in der Ferne über die Weizenfelder seinen Sohn.
Genau, das Kornfeld.
Das Kornfeld. Und damit hört der Film auf.
Ja.
So, er ist happy, er wird rausgetragen und alles ist so. So. Und jetzt dichtet man ihm also eine Affäre mit Lucilla an. Ja, die knutschen da, glaube ich, mal rum, aber sie will was von ihm und er nicht von ihr, weil er ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das so war. Also, das schon mal eine Grundprämisse, wo ich mir so denke, so, du hast halt gerade deinen Charakter aus dem ersten Teil doppelt gekillt. Irgendwie.
Ja.
So, why? Völlig ohne Not.
Du hast meine Kindheit verloren.
Ja, das ist so ungefähr, ja. So. Und der wird dann, das sieht man dann im Rückblick, wird halt von Lucilla halt weggeschickt, damit er in Sicherheit ist, weil halt dann der Bürgerkrieg ausgebrochen ist, bla, und diese verrückten Kaiser Caracalla und Geta, die völlig over the top sind, also so zwei Drag Queens da dargestellt werden, was halt mega Quatsch ist, und wird dann weggeschickt und durch einen dummen Zufall ist er dann irgendwo in irgendeiner Stadt, wo dann in Numidien oder keine Ahnung was, wo die Römer irgendwie per Schiff eine Burg angreifen, wo ich ein Trebuchet sehe. Ja, also diese Schleuder aus dem Mittelalter, die es da gar nicht gab, ja, aber da sind 20 Stück stehen davon aufgereiht, ja. Plus wieder, diesmal nicht keine Bogenschützen mit Feuer, doch Bogenschützen mit Feuerpfeilen natürlich, weil,
ne? Klar.
Aber sie sagen zumindest nicht Feuer.
explodiert dann wenigstens was.
Ja, aber weißt du, was ich mal sagen, wenn Bogenschützen dastehen und der Offizier, der das Kommando gibt, dann immer Feuer sagt. Mhm. Ja, nein, hat er ganz sicher nicht gesagt. Ja, aber okay. Es sind natürlich wieder jede Menge Armreifen und Armschoner dabei, die es halt auch so nicht gab. Aber okay, it's Hollywood. Naja, auf jeden Fall, da wird er gefangen genommen und landet halt dann mehr oder weniger auf dem gleichen Weg wie sein Vater halt in der Arena und so. Das weißt du am Anfang aber noch gar nicht, dass er der Sohn ist. Das kommt halt so in der Mitte des Films okay. raus. So.
Es und, hat das dann noch irgendeine Relevanz?
Naja, zitiert dann ab und zu mal nochmal, also sie
außer, dass dann gesagt hat, wer bist du? Khan.
Ja, so ungefähr, nein, also okay. Es geht, also so weit erstmal schon so abstrus, ja, es geht schon mal los, weil es halt so, weißt du, dieser Kampf am Anfang gegen die Germanen, der war irgendwie ja. noch so, der war auch ein bisschen, aber der war wenigstens irgendwie, hat der was hergemacht, so, aber der war noch irgendwo so ein bisschen realistisch irgendwie, ja, im Rahmen seiner Möglichkeiten, aber diese römischen Galeeren, die da auf diese Stadtmauer zu und dann die Stadtmauern rammen, um dann, es ist einfach nur insane. Mhm. Und als ich dann diese Trebuchets halt gesehen habe, okay, jetzt Freunde, es ist so mal locker 2000 Jahre oder 1500 Jahre halt einfach mal so, scheiß drauf. So, und dann sind wir wieder bei dem Napoleon, wo das ja. halt exakt genauso, also die hätten auch dann MG haben können, das wäre wurscht gewesen. Und dann ist der erste Kampf in der Arena, der allererste, der ist schon wieder so over the top, weil da kämpfen sie dann irgendwie gegen ganz, ganz schlechte CGI-Affen, die so Tollwut haben oder so.
Okay.
Ja. Und er reißt dann diese Affen mit bloßen Händen den Kiefer raus und so ein Kram. Dann kommen sie nach Rom in die Arena und da kämpfen sie dann gegen den Obergladiator-Star, der reitet auf einem Nashorn.
Stimmt, ich meine, ich hatte irgendwas in Erinnerung in diesem Trailer. Er war das nicht was mit Wasser oder so?
Auf einem Nashorn, ja, das ist dann das Nächste. Ja, die Römer haben in der Tat ins Kolosseum Wasser reingekippt, um da Seeschlachten nachzustellen. Ja, aber die hatten ganz sicher nicht zusätzlich auch noch Haie da reingepackt. Ja? Also sind da auch noch Haie drin im Kolosseum. Ja? Und so zieht sich das halt die ganze
sich dann auf die Filmhaie verhalten.
Natürlich. Ja. Sobald einer reinkommt, ja. Und so zieht sich das halt die ganze Zeit durch. Es ist wirklich insane. Und dann hast du zwar noch ein paar alte Charaktere, die dann mal wieder, die dann die vom ersten Teil noch so sind, das ist dann mal ganz nett zu sehen. Aber sie, wo das dann der Lucilla dämmert, dass das ihr Sohn ist, weil sie weiß das ja am Anfang auch nicht, aber sie merkt das dann, weil dann ist er in der Arena und da ist dann, glaube ich, ich glaube es gleich am Anfang, dieses Nashorn, der erste Kampf, weil der Typ auf dem Nashorn kommt. Und was macht er? Er kniet sich hin und holt erstmal Sand und reibt es so zwischen den Händen, wie es der Maximus auch gemacht hat. Und fragt man sich, wo er, ja. Und dann weiß ich, das ist mein Sohn. Sofort, instantmäßig von der Tribüne aus weiß sie das. Und so geht das halt die ganze Zeit, ja. bla bla bla. Und es ist wirklich, also dafür hat man 30 Jahre gebraucht, für so eine Scheiße. Es ist auch.
Hat es denn wenigstens Schauwerte?
Mittel. Weil es so over the top CGI ist, dass es halt einfach, also es sticht halt einfach noch viel mehr raus, weil halt, wenn der halt auf dem Nashorn reitet, dann ist das halt einfach ein CGI-Nashorn. Ja. Punkt. Die Affen sind halt komplett aus dem Rechner. Und du siehst es halt auch. Und da hätte man sich wenigstens so ein bisschen mehr mit, also alles in allem muss man ganz ehrlich sagen, das ist eine absolute Gurke gewesen. Der taugt auch eigentlich nicht mal mehr für so einen Samstag, Sonntagnachmittag zum Durchgucken, weil den braucht's nicht, der bringt keinen Mehrwert, der hat, wie der bei Rotten Tomatoes überhaupt 71% kriegen konnte, wenn bei Critics 60% ist, erschließt sich mir nicht allenfalls noch.
Ich meine nämlich, ich hatte auch relativ gute Kritiken dazu angelesen zu diesem Film. Ja, gut.
Ja.
Also muss man auch nicht schauen.
Ja, und dann eben auch Joseph Quinn, wir hatten gerade eben, dann, ich glaube, der ist der Caracalla oder ist der Geta, ich kann ja mal gucken, der spielt den Geta, der spielt ihn halt so völlig als Drag Queen drüber und also, egal, in any way, shape or form, das Ding ist wirklich einfach eine absolute Gurke und Finger weg davon, wirklich einer der schlechtesten Filme, die ich seit langem gesehen habe, der halt leider ein guter Film, also der halt leider ein Blockbuster-Budget hat.
Mhm. Ja, gut. So.
Next.
Next. Zwar habe ich noch einen, den man sich gut anschauen kann. Auf Deutsch, ich verstehe auch nicht diesen deutschen Titel. Also auf Englisch heißt er einfach Sinners.
Ja.
Und im Deutschen hat man ihn Blood and Sinners genannt. Ich verstehe es nicht. Ja, ist von Ryan Coogler, dem Black Panther Regisseur. Und der wollte mal zwischendurch nochmal wieder ein anderes Ding machen, während er dann irgendwann Black Panther 3 machen
muss. Da würde ich dich bitten, nicht zu spoilern, weil der soll gut sein.
Ja?
Und den will ich sehen.
Ja.
Dann gib mir nur so eine ganz grobe Impression.
Okay, grob geht's darum, von Michael B. Jordan in einer Doppelrolle gespielt, geht's um zwei Zwillinge. Die kommen nach Mississippi in ihre alte Heimat zurück in den 1932er Jahren, in den 1930er Jahren, nachdem sie im Ersten Weltkrieg gedient haben und ein paar shady Sachen dann Richtung Chicago und so, glaube ich, gemacht haben, irgendwie was mit, auch mit Al Capone, kommen sie in ihre Heimatstadt auf und wollen eine Kneipe aufmachen. Das ist eine ganz einfache Prämisse.
Ja.
Und da treffen sie auf viele alte Bekannte, die interessante Charaktere sind. Die kaufen von einem Ku Klux Klan Mitglied eine Scheune ab, die sie dann umbauen wollen. Und irgendwie relativ schnell in einem Tag bauen sie das dann um und haben dann abends die Eröffnungsparty. Wir lernen die verschiedenen Charaktere kennen, die ganz interessant sind und ein paar spannende Verflechtungen mit denen haben. Und dann kommt eigentlich abends der richtige Twist in den Film. Weil das ist
den kenne ich schon. Also
ja, aber der wird auch im Trailer gesagt, ist ein Vampirfilm.
So, und da musste ich dann irgendwie an From Dusk Till Dawn denken.
Es ist auch so ein bisschen so.
Okay.
Es ist auch so ein bisschen so. From Dusk Till Dawn fängt ja auch relativ zahm an.
Und da wusste ich nicht, worum es geht. Als ich From Dusk Till Dawn ins Kino war, ich hatte keine Ahnung, worum es geht. Ich so, ja gut, irgendwas mit Tarantino halt. Ja, passt schon, ja. Und dann fängt er ja auch an wie ein stinknormaler Tarantino, ne? Und auf einmal kriege ich dann diesen Twist so, okay, didn't see that coming, ja.
Ja.
Also ich wusste es halt auch wirklich gar nicht.
Es ist so ein bisschen ähnlich bei diesem Film, wenn man es nicht wüsste oder wenn das nicht viel auf den Plakaten und so wäre, promoted wäre, dann würde man auch nicht drauf kommen. Es ist, sagen wir mal so, Hälfte bis drei Viertel des Films ist eher ein klassisches Drama, ein klassisches Historiendrama, wo es auch vor allen Dingen um schwarze Kultur in den 1930er Jahren geht und wie farbige Menschen in der Zeit klargekommen sind, auch in Mississippi und so. Und dann gibt's einen Turn. In dem Moment, wo die Party da losgeht, passieren ein paar sehr seltsame Dinge, die dann in einen Vampir-Actionfilm münden. Man kann, also sagen wir mal.
Hält er dann ab? Oder hält er dann das Niveau auf einem anderen Level?
Er ist anders. Er wird sehr weird.
Okay.
Die haben da, ich möchte nicht spoilern, aber die haben da ein paar Szenen drin, die auch in einem anderen Film hätten drin sein können und die so gar nichts mehr mit dem Stil zu tun haben, der vorher angedacht war.
Mhm.
Dieser Film lebt vor allen Dingen durch seine Charaktere und durch die Atmosphäre, die aufgebaut wird in den 1930er Jahren in Mississippi und die Kultur, was dieses Homecoming, dieses typische Homecoming-Ding nach Jahren. Und dann driftet er ab in einen sehr lustigen, also es ist teilweise lustig, teilweise spannend, Vampir-Thriller à la From Dusk Till Dawn, nicht ganz so blutig, ist schon sehr viel Blut dabei, aber nicht ganz so abgehoben wie Tarantino-Level, aber es ist ein kleiner, spaßiger Film, den man sich anschauen kann, der auch nicht mehr bietet als das.
Okay, aber halt auch nicht mehr sein will.
Auch nicht mehr sein will. Okay. Es ist ein kleiner, netter, sympathischer Film mit interessanten Charakteren.
Viel Musik ist
auch
drin, habe ich gehört.
Viel Musik, interessante Musik. Musik ist ein großes Thema in diesem Film, aber da möchte ich auch nicht spoilern dabei. Und ich habe ihn mir mit Chrissy angeschaut und sie wusste nicht, worum es bei diesem Film geht. Ich wusste es. Und dann hat sie irgendwann gedacht, geht's um Vampire? Ist ja auch dieser Überraschungseffekt drin gewesen. Aber das war's. Es ist jetzt keine riesige Überraschung. Er wird zu einem anderen Film. Aber es ist für einen kleinen Kinoabend. Kleinen Filmabend.
Okay.
Kann man sich schön ansehen. Ist nichts Schlimmes. Ich glaube, viele werden dann doch vom zweiten Teil in diesem Film abgeschreckt werden. Weil es eher so ein Django-Ding ist dann am Ende.
Okay, ja.
Da fängt es ja auch eher relativ neutral an und geht dann in diese Tarantino-Ecke, in die abgefahrene Tarantino-Ecke hin. Er hat nochmal ein überraschendes Ende dabei, dass er so ein bisschen einen Twist damit reinbringt, was auch nett anzusehen ist. Aber ja, es ist ein Film für einen Filmabend. Den kann man sich gut anschauen, den muss man sich nicht anschauen, aber er macht Spaß, sich ihn anzuschauen.
Okay,
ja.
Okay.
Genau.
So, nächsten Film, den ich dann auch letztens dann geguckt habe, als er dann endlich mal auf Sky war, war Konklave. Da hatte ich mich ja schon gefreut, als ich einfach nur das Plakat gesehen hatte, weil ich mir dachte so, oh, Ralph Fiennes, Stanley Tucci und John Lithgow, what could possibly go wrong?
Ja.
Hätte ich das Kulturmagazin des Deutschlandfunks nicht gehört, wäre da auch ehrlich gesagt gar nicht viel wrong gegangen, aber die hatten mir den Film gespoilert.
Ach.
Die haben einfach mal, also sie haben es jetzt nicht, deswegen will ich hier aufpassen, weil sie haben so viel gesagt, dass wenn du den Film halt anfängst zu gucken, dann weißt, okay. Das heißt, die eine große Teil der Spannung ist, also der Papst stirbt, es wird ein Konklave einberufen, Ralph Fiennes ist ein Kardinal, Thomas Lawrence muss halt, ist Vorsitzende, sein bester Freund, der Aldo Bellini, gespielt von Stanley Tucci, ist so ein Außenseiter, aber sehr ein moderater Kardinal, der Außenseiterchancen hat. Dann gibt's den John Lithgow, der spielt den Kardinal Tremblay, der intrigiert sich so ein bisschen da in die ganze Richtung, und dann gibt's noch den Kardinal Tedesco, der hat so die größten Chancen da drauf, der ist aber ein Hardliner. So. Mhm. Und dann hast du noch eine Schwester dabei gespielt von Isabella Rossellini, die man ehrlich gesagt fast schon gar nicht mehr erkennt in dieser Ordenstracht, ja.
Mhm.
Und die dann so ein bisschen so ein Sidekick zu dem Lawrence ist. So. Und der Papst ist also gestorben, es gibt ein Konklave, es muss der neue Papst gewählt werden, und im Grunde genommen ist es dann eigentlich so ein Thriller, natürlich, wer wird's,
ne?
Und wer hat wie, wo, welche Leiche im Keller, welchen Dreck am Stecken.
Ja.
Und plötzlich kommt dann noch ein Kardinal ins Spiel, von dem gar keiner wusste, dass es den gibt, den der Papst noch kurz vor seinem Tod ernannt hat, nämlich der Kardinal von Kabul.
Ah.
So.
Okay.
Und tritt dann eben neuer Player in dem ganzen Spiel auf, der dann alles nochmal so durch die Gegend wird. So. Mehr verrate ich auch plotweise nicht. So, weil die hatten dann nämlich das Ende schon so angedeutet. Nein, come on. So. Dadurch, dass ich das leider schon wusste. Und auch dann wusste, wer halt am Ende dann Papst wird und so weiter, war für mich fast 50% des Spaßes halt irgendwie weg.
Ja.
Das war halt Kacke. Und so, dann habe ich mir überlegt, ja gut, okay, guckst du ihn überhaupt noch weiter, weil es war halt klar, dass der das dann wird. Aber ich habe ihn dann trotzdem weitergeguckt, weil ich einfach Ralph Fiennes und Stanley Tucci mir sehr gerne angucke und die Ausstattung und die Bilder in dem Film wirklich grandios sind. Der Roman, der stammt von Robert Harris, der hat ja auch Vaterland geschrieben und München und noch so ein paar andere Sachen. Und Regie ist von Edward Berger, der hat dieses Remake da von Im Westen nicht Neues gemacht.
Mhm.
Ja, was ich ehrlich gesagt ein bisschen überschätzt fand, aber okay. Was der aber kann, sind wirklich Bilder. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und gerade als ich dann jetzt letztens nochmal, als ich ja Indiana Jones gespielt habe und du ja da auch einen Teil im Vatikan spielst, unter anderem kannst du ja auch durch die Sixtinische Kapelle laufen, wo das Konklave ja stattfindet und so, ist mir aufgefallen, wie detailgetreu die Game-Leute bei Indiana Jones die Sixtinische Kapelle nachgebaut haben, aber wie auch hier. Und ich habe das gerade mal eben nachgeguckt, also die haben wirklich allein innerhalb von 6 Monaten haben die das Fresko von Michelangelo nachgemalt, ja,
Okay.
mit 25 Leuten. Die hatten über 100 Stuckateure, die also diese Sixtinische Kapelle da nachgebaut haben. So.
Was passiert alles mit diesen Sets, die da gebaut werden?
Keine Ahnung, ich frage mich auch immer, gibt's eigentlich nur ein Oval Office Set für alle oder hat jedes Studio sein eigenes Oval Office Set.
Mhm.
Ja, also ich meine, ich weiß, dass jedes Studio so seine Kleinstadt-Sets hat.
Ja. Ja,
also da gibt, wenn du einmal weißt, wie es aussieht, siehst du es immer und überall. Da weißt du schon, wenn Warner-Film kommt, weißt du, wir sind in dem Set, und wenn, keine Ahnung, Disney kommt, da weißt du, wir sind in dem Set. Weiß ich nicht, keine Ahnung, wie das ist. Also es geht am Ende des Tages um diese ganzen Intrigen, die da laufen und wer hat wie, wo, bei wem irgendwelchen Dreck am Stecken etc. pp. Und das ist super inszenatorisch gemacht, ist eigentlich eher ein sehr ruhiger Film auch, kein Actionfilm, überhaupt nicht. Es gibt zwar dann einmal so einen Bombenanschlag, der aber gar nichts damit zu tun hat, der nur so als kleine Dynamik dann nochmal so ein bisschen reinkommt. Und es ist ein sehr schönes, so ein schöner Blick hinter die Kulissen, wo ich mir so einbilde, wenn ich mir so die Dokus bei Arte über das Konklave und so weiter reingucke, wo ich so sage, der so gar nicht so weit von der Realität vielleicht weg ist, was so das Gehabe angeht, jetzt nicht, dass die da Intrigen spinnen, ne? Ja. Aber das zumindest so.
Ja, wer weiß, die, bei der Kirche. Genau,
ja, aber so, was essen die da? Wie sind die da untergebracht? Ja. Und so weiter und so weiter. Also, es ist ein schönes Sittengemälde und er macht Spaß zu gucken. Er hat so auch eine schöne, zurückhaltende Filmmusik, die ab und zu mal reinkommt und es macht wirklich Spaß, den ist natürlich jetzt kein Thriller im Sinne von, wer war das jetzt, ne? Aber du bist sehr schnell drin und willst natürlich schon wissen, wer würde denn jetzt,
ja,
so.
Ja.
Und da ist das Ende dann doch schon, ja. Also in der Kritik war es so, dass es, ich sag mal so, dass sich das Ende sehr dem Zeitgeist angedient hat.
Mhm.
Ich hätte es ehrlich gesagt gar nicht so empfunden, hätte ich das im Hinterkopf gehabt.
Okay.
Also von daher, es ist dann doch nochmal so ein kleiner Twist am Ende, der jetzt kein Six-Sense-Twist oder ja, so, ne? Also es ist auch nichts Übernatürliches dabei, da wird kein Exorzismus.
Aber ein cleverer Twist.
Ein interessanter.
Okay.
Clever, na, es ist nichts, was du hast vorkommen sehen können. Es ist nicht so, oh, da hätte ich aber in 10, nein, das ist kein okay. So funktioniert es nicht. Es ist eher so ein moralisches Ding vielleicht so ein bisschen, ja, sowas in der Art, wo man sagen könnte.
Aber man kann sich's ansehen.
Absolut. Und mit dem Wissen kann ich an der Stelle nur sagen, das ist wirklich ein Film, der ist nicht für nebenbei gedacht, sondern den guckt man, und da guckt man auch gerne hin, weil die Bilder auch toll aussehen. Also da gibt's wirklich so eine Szene, da kommen die ganzen Kardinäle, also diese 150, 200 Kardinäle, die laufen dann durch den Regen und haben die alle so weiße Regenschirme und ist das von oben so gefilmt, wie die so über den Petersplatz da laufen. Das sieht einfach richtig cool vom Framing her und so einfach richtig, richtig gut. Und du merkst einfach der Aufwand, der da reingesteckt wurde, eben ins Bühnenbild, ins Set und so weiter, in die Kamera. Richtig guter Film. Kann ich absolut empfehlen.
Cool. Ich habe jetzt auch nochmal ein Highlight.
Ja.
Also für mich ein absolutes Highlight. Diesen Film habe ich aufgrund seiner Viralität nur gesehen.
Ich weiß, wovon du redest. Ist hier auch ein Highlight. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe nur so nebenbei ein bisschen reingeguckt und habe durchaus gelacht. Aber sagen wir, worum es geht. Ja.
Genau. Als ich den Titel davon gelesen habe damals, als ich den Trailer davon damals gesehen habe, habe ich mir gesagt, nee, muss ich nicht gucken. Als ich mir dann YouTube-Video-Analyse dazu angesehen habe, was Sony mittlerweile besser als Pixar macht, habe ich gesagt, okay, ich gebe ihm mal eine Chance.
Dass ein Sony-Film besser als ein Pixar-Film ist?
Ja.
Ich meine, Sony sind diese Sachen wie kleine Haie, große Fische. Nein.
Sony, die haben im Animationsbereich mittlerweile Pixar sowas von überholt. Es war nicht immer so, aber mit den Spider-Verse-Filmen und dann mit einem anderen Familienfilm und diesem Film haben sie es untermauert. Es geht um einen Film, der nennt sich K-Pop Demon Hunters.
Der ploppte doch auch irgendwann einfach so auf Netflix auf, oder?
Genau, der kam auf Netflix direkt raus und das war wahrscheinlich auch die beste Strategie, wie sie ihn rausgebracht haben, weil der ist absolut, der geht auch immer noch steil. Dieser Film, sowieso in meiner YouTube-Playlist, ist jedes zweite Video von diesem Film. Aber, also ich kann nichts mit K-Pop anfangen. Mittlerweile kann ich nicht mehr so viel mit Anime anfangen.
Mhm.
Und Demon Hunters, ja, okay. Worum geht's bei diesem Film? Prämisse ist, dass Dämonen seit Jahrhunderten die Menschen jagen und dass seit Jahrhunderten es verschiedene Frauengruppen gibt, die mit Gesang die Dämonen in Schach halten und den sogenannten Honmoon generieren, der dann die Dämonen wieder für eine gewisse Zeit lang einsperrt.
Okay.
Und wir folgen jetzt einer aktuellen Gruppe von Mädels, die darauf trainiert sind, und zwar Rumi, Mira und Zoe, die eine K-Pop-Girl-Group namens Hunchicks sind und die jetzt kurz davor sind, den sogenannten goldenen Honmoon zu schmieden, der die Dämonen für immer wegsperrt.
Okay.
Gleichzeitig gibt's die Variante der Dämonen, die von einem großen, ich weiß jetzt, der Dämon Guima, der lebt von Seelen und die werden denen vom Dämonen gebracht. Und die Dämonen können nicht rauskommen, solange die von diesem Honmoon eingesperrt sind. Und die sind kurz davor, zerstört zu werden. Und ein anderer Dämon namens Jinu schlägt vor, die gleiche Strategie anzuwenden, die die Mädels anwenden, und zwar eine K-Pop-Boyband zu machen, um sich dagegen zu wehren. Es hört sich absolut abgefahren an, aber dieser Film, wie man heutzutage im Neudeutsch sagen würde, I'm so obsessed. Der ist einfach nur gut. Man schaut sich ihn 2 Minuten an und man ist drin. Gut, man muss so ein bisschen diesen Stil mögen und man muss ein bisschen die Musik mögen. Aber wenn man damit ein bisschen was anfangen kann, ist das für mich einer der besten Animationsfilme, die ich in den letzten Jahren, einer der letzten besten Filme, die ich gesehen habe. Die Musik ist absolut genial. Die haben sich K-Pop-Größen dafür genommen. Die Singles aus diesen Film, die sind in den Billboard-Charts gelandet. Die haben K-Pop-Bands, die da oben waren, überflügelt. Das Ding ist sowas von viral von diesen Liedern. Und der Soundtrack läuft bei mir auch hoch und runter
ja,
dabei.
Ich muss ihn hier auch die ganze Zeit hören, ja.
Genau.
Ja. Wird jetzt so demnächst wieder durchs 12. Taylor Swift-Album abgelöst, ja.
Dann ist er lustig. Der ist so unglaublich lustig und so gut animiert. Man muss sich ein bisschen den Spider-Verse-Stil vorstellen, wo die wirklich nicht, also die sind beweglich, die Figuren, die sind lustig, die Figuren, die machen die verschiedensten Stile, packen die da rein und die nutzen viel aus diesem K-Pop und Korea-Genre, K-Drama-Genre, um alles da reinzupacken, dass man es auch verdauen kann. Und dieser Film hält auch nicht an. Ich habe ihn schon 2-mal gesehen. Mhm. Einmal alleine, einmal angefangen zu gucken, sogar 3-mal. Einmal mit Chrissy und einmal im Urlaub haben wir ihn auf dem Reiterhof abends geschaut. Und ich habe mir die Musikvideos auf YouTube auch 1000-mal schon angesehen, weil er so gut und geil animiert ist und so viel Spaß macht. So viel Spaß hatte ich auch lange an so einem Film nicht. Das ist einfach nur, man muss ihn ansehen. Und man muss sich mal da reintrauen, um dieses Phänomen nachzuvollziehen. Aber man merkt, wie viel Profis hier an Werk waren und wie gut die so einen Film gemacht haben. Es ist wie ein Bonbon, den man nicht aufhören will zu lutschen. Es ist ultra süß, total kitschig, total schlimm an manchen Stellen, aber es funktioniert in diesem Kontext. Und deshalb ist es nicht mal mein Geheimtipp, weil alle Welt darüber spricht, sollte man sich diesen Film unbedingt, wenn man nur ansatzweise was mit Animations- und vielleicht ein bisschen Musicfilm zu tun hat, dieser Film ist der absolute Wahnsinn und richtig, richtig gut.
Ich habe ja ein paar Szenen so nebenher auf dem Tablet da mitgeguckt und muss sagen, ja, das war schon wirklich sehr lustig und das Comedy-Timing ist schon sehr gut.
Ja, ja.
Das hat mich so vom Timing her, ich habe diese eine Szene, wo die da bei dem Arzt sind oder irgendwie so ein Kram und danach sehen die diese andere Jungs-Boy-Band oder so, wo die eine so einen Crush hat, das habe ich da gesehen. Und das hat mich dann vom Timing schon ein bisschen an die Asterix-Serie erinnert, die auch so ein geiles Animations-Comedy-Timing
hat. Die haben
noch
ein viel besseres Timing drauf. Ja. Das ist richtig, richtig lustig dabei.
Ja, gut, dann gucke ich mir das mal. Mhm. Es war Netflix, ne?
Netflix, genau.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, bleibt mir noch zu verkünden, dass der Cast fürs Highlander-Reboot jetzt anscheinend feststeht. Henry Cavill ist der Highlander, Russell Crowe ist Ramirez und weißt du, wer Kurgan sein soll?
Habe ich mitbekommen, habe ich schon wieder vergessen.
David Bautista.
Ja, genau, stimmt. Das habe ich gelesen.
Auch so ein Remake, was die Welt nicht braucht. Ja. Aber gut, wir werden darüber sprechen. In diesem Sinne, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal einen Däumen nach oben da. Schreibt doch mal uns eure Meinung an info@nerdizismus.de. Abonniert die Serienchecker, nicht vergessen. Kommt auf unseren Discord, könnt ihr auch schreiben. Oder schickt eine WhatsApp oder Sprachnachricht an die 015259647709. Und in diesem Sinne, ja, mal gucken, ich weiß nicht, wann wir wieder ins Kino. Ach so, ja, genau. Kanu des Manitou, ne, wenn wir mal auch drüber sprechen. Oh, und da muss ich mit dir, ich bin gespannt. Morgen ist die Pressevorführung, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, mal gucken. Aber einen Tag vor Release ist die Pressevorführung. Mir schwant nichts Gutes.
Ich erwarte auch nichts Gutes von diesem Film. Die Zeit ist vorbei dafür.
Ich bin gespannt. Mhm. Also ja, sehe ich genauso. Die Frage ist, hat man das gedacht, wir ziehen es trotzdem durch oder hat man sich gedacht, okay, wir adaptieren das für, ich bin gespannt. Mhm. Gut, wir werden vielleicht drüber sprechen. An jeden Fall Donnerstag gibt es eine neue Folge Serienchecker. Da auf jeden Fall reinhören und in diesem Sinne macht es gut. Bis dann. Tschüss.
Ciao.